Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Rabe-HörerInnen, zur Infosendung vom Dienstag, den 11. Februar. Es geht heute um diese Themen. Die neuen Machthaber in Syrien suchen nach Verbündeten im Ausland. Der Interimspräsident Aşara hat sich letzte Woche mit dem türkischen Präsidenten getroffen.
Die Türkei als ein Nachbarstaat mit einer sehr langen gemeinsamen Grenze bildet eine zentrale Rolle für die Zukunft Syriens.
So der Nahost-Experte Ali Sonay. Und wir blicken in den Osten Europas. Im Kosovo gelang dem ehemaligen Premierminister Albin Kurti die Wiederwahl. Er soll in den vergangenen Legislaturen die Arbeitslosenquote gesenkt haben. Doch wie ist es tatsächlich?
The main reason why it has dropped was because people simply left the country and found jobs somewhere else.
Dazu später mehr aus Kosovo von der Redakteurin Blerta Begisholli. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung. Wir beginnen mit den Meldungen des Tages. Der Waffenstillstand in Gaza ist gefährdet. Die Hintergründe Ursi Grimm.
Die Hamas kündigte gestern an, die für Samstag geplante Freilassung weiterer israelischer Geiseln bis auf Weiteres zu verschieben. Das berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz. Gemäß der Nachrichtenagentur Reuters wirft die Hamas Israel eine wiederholte Verletzung des Abkommens in den letzten Wochen vor. Israel habe die Rückkehr der Vertriebenen nach Nordgaza behindert, habe bombardiert und geschossen und dabei mindestens 25 PalästinenserInnen und Palästinenser getötet. Auch viele der im Abkommen versprochenen Hilfsgüter seien nicht angekommen. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu behauptete, Israel habe seinerseits die Bedingungen der Waffenruhe eingehalten. Netanyahu will heute Morgen mit seinem Sicherheitskabinett diskutieren, wie Israel reagieren soll, falls die Hamas am Samstag keine weiteren Geiseln freilassen sollte.
Wir bleiben in der Region. Die Unsicherheiten um die Waffenstillstandsvereinbarungen sorgen für Unmut unter der israelischen Bevölkerung.
Hunderte Israelis gingen heute Morgen auf die Straße. Die Proteste führten zu Straßenblockaden zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Das berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz. Die Demonstrierenden fordern die Rückkehr aller Geiseln.
Und nun nach Frankreich. Am KI-Gipfel in Paris, dem AI Action Summit, geht es um den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Frankreich und die EU aufgefordert, ihre Anstrengungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu verstärken, besonders im Bereich der Verteidigung. Eines der Haupthindernisse für eine verstärkte EU-Zusammenarbeit sind jedoch die Daten, wie Euronews berichtet. Um KI-Systeme für das Militär zu entwickeln, braucht es sensible Daten, die Waffenhersteller geben diese jedoch nur ungern preis. Einem NATO-Befehlshaber zufolge zeigten die heutigen Konflikte, dass die Bündnismitglieder keine andere Wahl hätten, als mit dem Tempo Schritt zu halten. Er verwies auf den russischen Einmarsch in der Ukraine.
Und nun in die Schweiz. Dem chinesischen Künstler Ai Weiwei ist am Montag die Einreise verweigert worden.
Dies, weil er gemäß Medienbericht vom SRF kein Visum vorweisen konnte. Laut einem Instagram-Post von Ai Weiwei verbrachte dieser die Nacht auf Dienstag auf einer Bank am Flughafen Zürich. Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA, dass IYY nicht über die erforderlichen Einreisedokumente verfügte. Er sei aber nicht festgenommen worden, betonte der Polizeisprecher. IYY habe sich bis zur Rückkehr ins Herkunftsland im Transitbereich frei bewegen können.
Und eine Meldung zur Korruption in der Schweiz. Gemäß Medienmitteilung von Transparency International belegt die Schweiz im Corruption Perceptions Index den 5. Platz. Sie erreicht 81 von 100 Punkten.
Mängel bestehen insbesondere bei der Bekämpfung von Geldwäscherei, der Korruption im Privatsektor, der Strafverfolgung von Unternehmen und beim Schutz von WhistleblowerInnen. Die Schweiz bleibt ein attraktives Ziel und Transitland für illegale Finanzströme. Gleichzeitig operieren Schweizer Unternehmen in Märkten mit hohem Korruptionsrisiko. Der Corruption Perceptions Index erfasst jährlich in 180 Ländern anhand der Einschätzungen von Fachpersonen aus Wissenschaft und Wirtschaft die Wahrnehmung der Korruption im öffentlichen Sektor. Über 2/3 der untersuchten Länder erreichten nicht einmal 50 der maximal möglichen 100 Punkte. Der Durchschnitt liegt unverändert bei rund 43 Punkten. Das Schlusslicht bildet Südsudan, während Dänemark weiter an der Spitze steht.
Und in den Kanton Bern?
Die Finanzkommission des Grossen Rates hat einen Gegenvorschlag zur kantonalen Volksinitiative für einen Kanton Bern mit regulierbarem Großraubtierbestand ausgearbeitet. Das meldet sie per Medienmitteilung. Anstatt die Wölfe abzuschießen, will die Finanzkommission ihren Bestand durch Sterilisierung kontrollieren. Die Vernehmlassung zum Gegenvorschlag dauert bis am 11. März 2025. Eine Mehrheit der Finanzkommission ist der Ansicht, dass die hauptsächlichen Herdenschutzmaßnahmen Elektrozäune und Herdenschutzhunde nur ungenügend vor Großraubtieren schützen. Zudem seien sie teuer. Eine Minderheit in der Kommission findet jedoch, Sterilisierung sei kein taugliches Mittel zur unmittelbaren Gefahrenabwehr und sie sei zudem teurer als der Abschuss.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Jetzt noch zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch sinken die Temperaturen auf 2 Grad. Das Wetter bleibt auch morgen bewölkt mit vereinzeltem Regenschauer. Doch die Temperaturen steigen auf etwa 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Sturz des Assad-Regimes kam unerwartet. Anfang letzten Dezember gelang es einer Offensive von Rebellenorganisation unter der Führung der Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, auf die Hauptstadt von Damaskus vorzudringen. Am Ende wurden die Rebellen von der Zivilgesellschaft unterstützt. Das ist nun einige Wochen her. Syrien ist dabei, einen neuen Staat aufzubauen. Als neuer Interimspräsident ist Ahmed al-Shara maßgeblich daran beteiligt. Der ehemalige HTS-Anführer sucht im Ausland nach Verbündeten. Vergangene Woche traf er sich etwa mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ali Sonay ist Dozent im Fachbereich Mittlerer Osten und muslimische Gesellschaften an der Universität Bern. Noah Bio hat sich mit ihm über die jüngsten Entwicklungen in Syrien unterhalten.
Ali Sonay, vergangene Woche hat sich Syriens Interimpräsident Ahmed al-Shara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Was war der Inhalt dieser Gespräche?
In der Tat, das war der erste Besuch des Interimspräsidenten Ahmed al-Shara in der Türkei. Die zweite Auslandsreise nach Saudi-Arabien Anfang der Woche. Und die Hauptthemen der Gespräche waren insbesondere gemeinsame Sicherheits- sowie Wirtschaftsinteressen. Die Türkei verlangt ja ein Ende der Präsenz der kurdischen Organisationen in Nordostsyrien. Und in diesem Kontext hat al-Shara kommuniziert, dass regionale Sicherheitsrisiken gemeinsam anzugehen wären. Und auch die territoriale Einheit Syriens dabei gewährleistet werden sollte. Ebenfalls angesprochen wurden dabei mögliche weitere Militärbasen der Türkei in Syrien.
al-Shara ist ja nun seit Ende Januar Interimspräsident Syriens. Davor war er der Anführer der HTS. Lässt sich bereits sagen, welche Interessen er verfolgt und inwiefern sich die vielleicht auch unterscheiden von seiner vorherigen Rolle?
Ja, in der Tat. Syrien ist in einem neuen Stadium. Es ist am Beginn eines komplexen Transitionsprozesses. Ich habe es bereits angesprochen, vor der Türkei hat sich al-Shara bereits in Saudi-Arabien befunden. Bereits zuvor war der Emir Katars in Damaskus und auch Delegationen aus Europa und den USA haben bereits die neue Regierung in Damaskus besucht. Selbst mit Russland, das ja das Regime Assads noch unterstützt hat, sind Gespräche am Laufen. Parallel dazu sehen wir im Inland die Entstehung eines zentralisierten Zeitplans für die nähere Zukunft des Landes, angefangen bei der kürzlichen Ernennung Sharas zum Übergangspräsidenten und nun auch der Ankündigung der Bildung eines Übergangsrats für die Legislative und für die Ausschreibung, für die Bearbeitung einer neuen Verfassung.
Ja, wir haben es vorhin gerade angetönt, es soll Militärbasen der Türkei in Syrien geben. Was bedeutet das denn für das Land, dass sich Syrien nun dermaßen an die Türkei annähert?
Wir sehen auf der einen Seite diese Annäherung an die Türkei. Die zuvor genannten Beispiele zeigen gleichzeitig, dass es der neuen syrischen Regierung um eine anerkannte Position sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene geht. Und die Türkei als ein Nachbarstaat mit einer sehr langen gemeinsamen Grenze bildet eine zentrale Rolle für die Zukunft Syriens. Wir sehen angefangen bei dem angesprochenen Thema der Sicherheit, aber auch der Wirtschaft und natürlich auch hinsichtlich der fast 3 Millionen syrischen Geflüchteten, die sich immer noch in der Türkei befinden.
Wir haben zu Beginn des Gesprächs da schon ganz kurz angeschnitten. Der Türkei geht es auch um die Präsenz der kurdischen Selbstverwaltung im Norden und Osten Syriens. Ashara hat ja nach dem Sturz Assads versichert, dass der multiethnische Charakter Syriens erhalten bleiben soll. Nun spricht er aber mit der Türkei über Militärstützpunkte in Syrien, also mit einem Land, das die kurdische Selbstverwaltung seit langem bereits bekämpft. Wie lässt sich das verstehen?
In der Tat, ich würde nochmals auf die neue Situation, die neue Ausgangssituation in Syrien zu sprechen kommen. Der Fall des Assad-Regimes bietet nun eine Gelegenheit für die neuen Machthaber in Damaskus, Syrien als eine politische Einheit neu zu verwalten. Und die neue Regierung spricht sich deshalb auch gegen eine Selbstverwaltung der kurdischen Organisationen im Nordosten Syriens aus, hat auch die Rückgabe ihrer Waffen bereits gefordert. Und natürlich ist diese Region, wo sich große Ölreserven Syriens befinden, für diese neue Regierung ebenfalls von Interesse und ein Motiv für die Neuordnung der Verwaltung im Land.
Jetzt haben wir viel über die Türkei gesprochen, die ihre Macht und ihren Einfluss in Syrien offensichtlich ausbaut. Nach dem Sturz Assads bemühte sich ja auch Israel, den Einfluss auszubauen. Was ist denn in dieser Hinsicht geschehen?
Aufgrund der neuen Regierung in Damaskus, wir haben es angesprochen, die von der HTS dominiert wird. Der Präsident ist auch von der HTS und diese Organisation hat ihren Ursprung im Dschihadismus. Und darauf verweisend haben sich israelische Kräfte in der entmilitarisierten Pufferzone zwischen Israel und Syrien positioniert. Die neue syrische Regierung hat gesagt, dass sie keine Gefahr für Israel darstellen möchte und gleichzeitig den Rückzug der israelischen Truppen verlangt. Der weitere Prozess muss ebenfalls abgewartet werden. Hier hängt sehr viel ab von der Positionierung der USA mit der neuen Regierung unter Trump.
Das war Ali Sonay. Er ist Dozent im Fachbereich Mittlerer Osten und muslimische Gesellschaften an der Universität Bern.
Rabe Info.
Am vergangenen Sonntag hat Albin Kurti mit seiner konservativen Mitte-Links-Bewegung Vetvendosje die Wahlen im Kosovo gewonnen. Auch mit Hilfe der Diaspora. Gemäß SRF leben rund ein Drittel der kosovarischen Stimmberechtigten im Ausland. Alleine in der Schweiz leben rund 250.000 KosovarInnen. Trotz Wahlerfolg konnte Albin Kurti jedoch keine genug große Mehrheit holen, um weiterhin alleine zu regieren. Er wird mit einer anderen Partei eine Koalition bilden müssen. Ursi Grimm hat mit Blerta Begicholli über die jüngsten Ergebnisse gesprochen. Blerta Begicholli ist leitende Redakteurin bei Balkans for the European Correspondent und ehemalige Chefredakteurin von Pristina Insight, das Balkan Investigate Reporting Network in Kosovo. Ursi Grimm wollte von Blerta Begicholli wissen, wie sich die Regierung bilden wird.
But Vendosje had governed for the past 4 years with a full mandate, which is the first full year's mandate in Kosovo.
Vendosje hat die letzten 4 Jahre bei vollem Mandat regiert. Das ist das erste 4-Jahres-Mandat überhaupt im Kosovo. Sie regierten mit 51% der Stimmen. Das war damals ein historischer Wahlsieg. Und sie hofften, diesen Sieg zu wiederholen, aber vorläufige Daten zeigen, dass sie eher 41% der Stimmen haben werden. Das ist dennoch ein gutes Ergebnis für ein Mehrparteiensystem. Aber Vendosje hatte sich mehr erhofft. Die Stimmen der Diaspora müssen noch ausgezählt werden. Eine Mehrheit von ihnen unterstützten Vendosje. Doch die 50%-Marke werden sie kaum erreichen. Das bedeutet für die neue Regierung und für die Politik, dass sie sich einen Koalitionspartner suchen müssen. Und die Frage ist, wer? Vendosje war für sehr lange Zeit in der Opposition und haben scharfe Kritik an Korruption und organisiertem Verbrechen geübt. Das war ihre Agenda, als sie an die Macht kamen, und sie zogen eine rote Linie gegenüber den alten Parteien als Koalitionspartner. Aber jetzt müssen sie mit dieser roten Linie wohl brechen, um die neue Regierung zu bilden. Eine mögliche Koalition wäre mit der PDK, diese traditionelle Mitte-Rechts-Partei besteht aus Veteranen der UCK, der Befreiungsarmee des Kosovos. Aber die tatsächlichen Ergebnisse werden sich in den nächsten Tagen zeigen.
The Kosovo Liberation Army, but the actual results will remain to be seen in the upcoming days.
Nun gab es unter den KandidatInnen unter anderem auch schweizerisch-kosovarische Doppelbürger, konservative Geschäftsleute, die in der Schweiz leben. Wie beeinflusst denn die Diaspora die Wahlen?
We saw it in the last election of 2021.
Wir haben es bereits bei den letzten Wahlen von 2021 gesehen, als sich die Diaspora massiv an den Wahlen beteiligt hatte. Sie war die bestimmende Kraft, durch die Vendosje 51% schafften. Das war ein Moment des Paradigmenwechsels. Die Diaspora verstand, dass sie eine Menge Einfluss im Kosovo hat. Bei den Wahlen vom Sonntag hat sie ebenso teilgenommen. Sie gingen nicht nur wählen, sondern haben auch ihre eigenen Kandidaten aufgestellt. Sie hatten ihre Parteibüros in vielen Kantonen der Schweiz geöffnet. Genauso auch in Deutschland und in Frankreich. Wenn die Stimmen der Diaspora ausgewertet sind, wird es also spannend zu sehen, ob auch andere Parteien Stimmen aus der Diaspora gewinnen konnten.
I would be really interested to see if Vendosje can keep the support it kept before, or if other opposition parties managed to sort of also attract some of that vote.
Ja, wie ist es? Denken Sie, dass die Diaspora konservativer ist als die Bevölkerung vor Ort?
Conservative in values. It's really interesting because it's two groups. A part of it, it's so true that it is.
Werte konservativ. Ja, es ist sehr interessant. Es sind zwei unterschiedliche Gruppen. Das ist etwas, das im Laufe des Migrationsprozesses passiert. Du kommst in ein neues Land und spürst auf einmal dieses Bedürfnis, deine eigene Identität zu verteidigen und wirst als Person viel konservativer. Währenddessen verändert sich dein Herkunftsland. Es wird liberaler oder Wellen von politischen Veränderungen beeinflussen es. Aber du wirst sehr traditionell oder konservativ. Und es mag zutreffen, dass du eine andere, eine konservativere Version vom Kosovo willst, als die Menschen, die im Land leben. Das kann manchmal zu sehr interessanten kulturellen Clashes zwischen der Diaspora und den Menschen vor Ort führen. Aber dann gibt es auch diese Untergruppen von jungen Leuten in der Diaspora, die im liberalen Flügel die treibende Kraft sind. Es sind oft die gut ausgebildeten MigrantInnen. Sie sind in die Schweiz, nach Deutschland, Großbritannien oder die USA gegangen.
nicht aus politischen Gründen, nicht in den 90ern, sondern weil sie nach einem besseren Job gesucht hatten. Wir haben Kandidierende der Diaspora von beiden Seiten gesehen. Jetzt ist die Frage, wer es ins Parlament schafft.
Who have been educated and were looking for better jobs. And we have seen candidates from both of these camps competing in Kosovo. And it remains to be seen who makes it into the parliament.
Der Kosovo hat ja im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, doch wird er bis heute weder von seinem Nachbarsland Serbien noch anderen Staaten noch von seiner serbischen Minderheit im Norden des Kosovos anerkannt. Dies führt zu Spannungen, wird Vendosje beabsichtigt, den Norden vermehrt unter Staatskontrolle zu bringen. Welche Konsequenzen sind dabei zu erwarten?
I think we can freely say that one of the legacies of the past government is that they have tried and almost extended the territorial integrity of Kosovo.
Ich denke, wir können frei sagen, dass es ein Vermächtnis der letzten Regierung ist, die territoriale Integrität Kosovos im Norden auszuweiten. Aber das hat seinen Preis. Kurtis Regierung war sehr entschlossen, gegen organisiertes Verbrechen anzukämpfen. Das beinhaltet auch Korruption und paramilitärische Gruppen, die im Norden operieren. Aber dies kostete Menschenleben. 2023 kam es zum Banska-Überfall. Ein Konflikt zwischen der Polizei und paramilitärischen Gruppen. Nach diesem Vorfall intervenierten die NATO und 30 Soldaten der NATO wurden verletzt. Und das schuf Spannungen, die nicht nur die Region betreffen, sondern auch die EU, die NATO und die USA. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn die Regierung Kurtis die Souveränität im Norden herstellen will. Es kann sehr leicht zu zwischenethnischen Konflikten kommen und Menschen können getötet werden, manchmal auch unschuldige Menschen. Bezüglich Serbien erwarten wir keine Veränderung in der nahen Zukunft. Vucic hat derzeit größere Probleme mit massiven Studierendenprotesten. Das hat Serbien zuvor nie gesehen. Die Protestierenden wollen, dass er zurücktritt. Wie es für den Kosovo weitergeht, ist also unklar.
Ja, dann lassen Sie uns über die wirtschaftliche Situation sprechen. Kurti konnte während seiner Legislatur die Arbeitslosenquote senken und es gab einen Wirtschaftsaufschwung im Land. Wie schätzen Sie dies ein?
Vendosje hat vor 4 Jahren während des Wahlkampfes Wirtschaftswachstum versprochen, sowie die Arbeitslosenquote zu senken. Dieser war und ist sehr hoch. Was die Zahlen 4 Jahre später zeigen, sieht besser aus, als es ist. Einer der Hauptgründe, weshalb die Quote gesunken ist, ist, weil Leute das Land verlassen haben, um einen Job zu finden. Die Regierung hat einige gute Sachen gemacht, um die Wirtschaft zu formalisieren. Sie haben den Mindestlohn erhöht, der während 13 Jahren stagnierte. Er betrug 170 Euro pro Monat, der tiefste in Europa. Seit Oktober beträgt der Mindestlohn 350 Euro. Aber es muss noch mehr passieren.
Wage of 350 Euros. However, there's definitely more to be done.
Und aktuell leidet ja der Kosovo, wie so viele andere Länder im Balkan auch, unter enormer Inflation und Dinge des täglichen Bedarfs sind extrem teuer geworden. Was bedeutet das für die Bevölkerung?
As we speaking, Kosovars are boycotting the supermarkets.
Gerade jetzt boykottieren KosovarInnen die Supermärkte. Diese Bewegung hat Ende Januar in Kroatien begonnen. Die Preise in den Supermärkten sind so teuer geworden, dass sich die Leute nichts mehr leisten können. Es sieht so aus, als ob diese Bewegung Auswirkungen hat, denn in Kroatien sind die Preise bereits gesunken. Die Supermärkte haben darauf reagiert, nachdem sie in nur wenigen Tagen Milliardenverluste gemacht hatten. Im Kosovo wird es sich noch zeigen, ob die Supermärkte auf diese Revolte der BürgerInnen reagieren. Nur so als Vergleich. Im Moment gibt es alle dieser Facebook-Gruppen. Dort posten Leute Fotos von Preisschildern aus Supermarktregalen im Kosovo und in der Schweiz. Manchmal sind die Preise im Kosovo für dieselben Produkte einige Cent teurer als in der Schweiz. Aber im Kosovo verdienen die Leute mit einem Durchschnittslohn ein Vierzehntel eines durchschnittlichen Lohns in der Schweiz. Aber auch wenn diese Boykotte die Supermärkte unter Druck setzten, es ist schlussendlich Aufgabe der Regierung, mit ihrer Wirtschaftspolitik die Inflation abzufedern oder für wirtschaftliches Wachstum zu sorgen. Denn die Supermärkte orientieren sich an den Marktpreisen und es wird schwierig für sie werden, die Preise länger tief zu halten. Wir haben Blerta Begisholli gehört. Sie ist leitende Redakteurin bei Balkans for the European Correspondent und ehemalige Chefredakteurin von Pristina Insight, das Balkan Investigate Reporting Network in Kosovo.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 11. Februar. Habt ihr Feedback, Anmerkungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast auf der Seite rabe.ch/info und auf allen Podcast-Anbietern. Diese Sendung wird wiederholt heute um 18 Uhr. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.